Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Bleiben die Schulen auf und unter welchen Bedingungen? Wie viele Menschen dürfen wir Ostern sehen und was passiert eigentlich mit der vereinbarten Notbremse? Alles Themen, die heute auf der Tagesordnung standen und stehen beim Treffen der Bund-Länder-Runde, das noch läuft. Was man schon sagen kann, bespreche ich gleich mit unserer Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio. Anschließend rede ich mit dem Bundestagsabgeordneten der Linkspartei Harald Weinberg über die aktuellen Corona-Regelungen. Später in der Sendung dann der Blick zur EU, die heute auf Grundlage des neuen Menschenrechtsmechanismus Sanktionen gegen Einzelpersonen verhängt hat. Dabei traf es auch chinesische Funktionäre wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren. Bei den vergangenen Bund-Länder-Gipfeln zu den Corona-Maßnahmen herrschte oft Uneinigkeit zwischen den Beteiligten. Lange wurde diskutiert und auch heute war klar, es wird eine intensive Runde, denn es ging um Themen wie Schule, die Corona-Notbremse, möglichen Osterurlaub oder eine Ausgangssperre. Ergebnisse gibt es noch nicht. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten tagen immer noch. Wir sprechen jetzt mit Nadine Lindner, Korrespondentin aus unserem Hauptstadtstudio. Was ist denn bisher schon nach außen gedrungen? Was kann man schon über mögliche Ergebnisse sagen?
Ja, also ich glaube, man bleibt hier tatsächlich im Rahmen der Möglichkeit und auch von Spekulationen. Es gibt ein paar Varianten, die schon den ganzen Abend über kolportiert werden, die sich aber wirklich noch im Bereich der Gerüchte bewegen. Das ist die Tatsache, beziehungsweise das ist der Lockdown, der bis zum 18. April offenbar verlängert werden soll. Und das ist die Variante, dass es über Ostern keine Lockerung der Kontaktbeschränkung geben soll. Also das heißt, keine Aufweichung zum Beispiel für mehr Erwachsene aus verschiedenen Haushalten, die sich treffen können. Aber das kann sich auch noch ändern. Und solange die Pressekonferenz nach dieser Bund-Länder-Runde nicht stattgefunden hat, weiß man tatsächlich noch nicht sicher. Die Bund-Länder-Runde tagt jetzt seit dem Nachmittag, seit 14 bzw. 15 Uhr. Und es war ja im Vorfeld auch schon deutlich absehbar, dass sie lang werden würde. Mhm. Aber dass sie doch jetzt so lange sich zieht, das war nicht absehbar. Seit Stunden starrt man eigentlich auf Phoenix oder anderen Nachrichtenkanälen auf 4 leere Stühle und eine blaue Wand.
In den letzten Runden, ich habe es eingangs schon gesagt, da ging es ja zum Teil schon hoch her zwischen dem Ministerpräsidenten und auch der Kanzlerin. Da hat man immer mal wieder auch Wortfetzen, Satzfetzen mitbekommen. Hat man heute auch schon was mitbekommen, wie die Atmosphäre in der Konferenz war?
Naja, es deutet eigentlich relativ viel darauf hin, dass es angespannt ist. Was bekannt ist oder was sich immer noch andeutet, ist, dass die Beratungen in großer Runde immer noch nicht wieder zusammengefunden haben. Um kurz nach 6:30 gab es die ersten Meldungen, ja, die Runde wäre in der großen Zusammensetzung zumindest unterbrochen worden. Anlass war offenbar ein Streit über sogenannten kontaktlosen oder kontaktarmen Urlaub in den eigenen Bundesländern, die einige Länderchefinnen und Chefs, vor allem aus dem Norden Deutschlands, vorgeschlagen hatten, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dass auch Menschen aus Rostock dann zum Beispiel nach Rügen fahren können. Angela Merkel war dagegen. Man hat sich dann darauf geeinigt, mal in Anführungszeichen kurz an die frische Luft zu gehen und die Gemüter wieder zu beruhigen. Aber man hat offenbar noch nicht wieder an den Verhandlungstisch zurückgefunden. Und es gibt jetzt eine kleinere Runde aus Angela Merkel, dann Michael Müller, Berlins regierender Bürgermeister von der SPD, dann Markus Söder aus Bayern, der Ministerpräsident, und Olaf Scholz. Die suchen jetzt offenbar seit Stunden Brüten, die über einen Ausweg im Streit um innerdeutsche Reisen an Ostern. Und das ist halt tatsächlich, eigentlich wirklich kurios, zeigt aber auch, wie groß die emotionale Bedeutung dieses Themas ist.
Der kontaktlose Urlaub oder kontaktarme Urlaub war ja nur eins von mehreren brisanten Themen. Da gab es auch die möglichen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, von denen die Rede war, und von möglichen Schulschließungen war auch die Rede. Sind dann hier überhaupt schon Tendenzen absehbar?
Nein, tatsächlich nicht. Wenn man sich als Grundlage mal die Beschlussvorlage anschaut, also das Papier aus dem Kanzleramt, mit dem man dann Stand 14.55 Uhr in diese Verhandlungen reingegangen ist, sieht man dort eine Vielzahl von eckigen Klammern. Und mit diesen eckigen Klammern wird alles markiert, was noch strittig ist. Da taucht dann auch das Wort Ausgangsbeschränkung auf. Als Alternative wird dann eine verschärfte Kontaktbeschränkung offenbar für die Nachtzeit genannt, wobei auch die Nachtzeit nicht richtig definiert ist. Und in eckigen Klammern, also das heißt ungeklärt, die Schließung von Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen ab einer 7-Tages-Inzidenz von 200, dann mit mehreren Tagen Vorlauf. Familien müssen sich darauf einstellen, aber auch das, wie gesagt, noch ungeklärt. Und das muss die Nacht auch noch bringen, weil das ja Auswirkungen auch auf viele 100.000 Menschen im Land hat.
Also noch sind viele Fragen offen. Um 23.15 Uhr bei der Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie. Alle aktuellen Informationen von unserer Korrespondentin Nadine Lindner aus Berlin. Vielen Dank. Also, der Gipfel läuft noch, immer mehr Details werden bekannt, noch viel entschieden ist scheinbar nicht. Am Telefon ist jetzt Harald Weinberg, stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Gesundheit von der Linkspartei. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, wir haben es gehört, Unterbrechung in der Bund-Länder-Runde, das Ringen um Entscheidungen, anscheinend auch ausgelöst von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie viel Mitleid haben Sie im vergangenen Jahr eigentlich mit der Kanzlerin oder dem Ministerpräsidenten gehabt, was diese aufreibenden Sitzungen angeht?
Naja, Mitleid mit der Kanzlerin, ja, das ist ihr letztes Amtsjahr ein Stück weit halt eben. Sie musste natürlich auch durch, denke ich halt. Und ich glaube, sie hätte sich das auch ein bisschen anders vorgestellt insgesamt. Das glaube ich schon.
Jetzt gibt es wahrscheinlich eine Verlängerung des Lockdowns, wohl keine Lockerungen zu Ostern. Wie bewerten Sie die ersten Ergebnisse, die man jetzt hört?
Ich glaube, der Hauptstreitpunkt wird ja wohl im Wesentlichen sein, nochmal das Thema der Ausgangssperren. Wobei ja da immer noch die Frage auch ist, weil es gibt ja jetzt auch ein paar Untersuchungen, die ja über Infektionsherde uns ein bisschen Auskunft geben. Was bringt das? Das ist nicht hundertprozentig wirklich evident. Wo man sich nicht so wirklich geeinigt hat bisher, das ist halt dieses Thema Arbeitswelt und die Frage halt eben Hygienemaßnahmen und Testungen dort. Das ist ja nach wie vor so, dass es Appelle und Selbstverpflichtungserklärungen sind. Meines Erachtens müsste da in der Tat auch ein Stück weit eingehakt werden und es müsste deutlich stärker kontrolliert werden und Maßnahmen durchgesetzt werden.
Sie haben die Ausgangssperre auch gerade schon angesprochen. Könnte man die benutzen, eventuell um auch eine Signalwirkung herzustellen, also den Menschen zu zeigen, haltet euch bereit, zeigt nochmal, also folgt nochmal wirklich den Regeln und wir müssen jetzt so ein drastisches Instrument anwenden?
Naja, im Sinne von Symbolik mag das vielleicht stimmen, aber im Sinne sozusagen, wie ich gerade sagte, evident ist es nicht unbedingt halt eben, weil es gibt ja jetzt erste Studien, hat ja auch lange gedauert halt eben, wo es um die Frage, wo finden eigentlich überhaupt Infektionen statt. Mhm. Das Einzige, was man damit natürlich ein bisschen einschränkt, sind Kontakte. Ne? So, das ist da ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund, dass man versucht dann halt familiäre Kontakte und Ähnliches, wo wir wissen, dass das durchaus ein Punkt wäre, wo ja Infektionen auch stattfinden, auf die Art und Weise versucht einzuschränken.
Bei der Vielzahl an Maßnahmen muss man ja sagen, mit einer Ausgangssperre käme man zu der Situation, Menschen, die in Deutschland wohnen, dürfen nach Mallorca fliegen. Menschen, die zum Beispiel in Madrid wohnen, übrigens nicht. Wenn man als Bürgerin oder Bürger hier bleibt, droht eventuell eine Ausgangssperre. Wie nachvollziehbar sind die Regeln für die Bevölkerung dann noch?
Das ist, glaube ich, wirklich schwierig zu erklären, wobei man natürlich halt eben auch sagen muss, weil das gehört auch zu den Tatsachen dazu, die nach Mallorca fliegen, die müssen sich auch mit einer Ausgangssperre erstmal anfreunden, weil dort gilt eine von 22 Uhr bis 5 Uhr in der Früh.
Hat man einen Fehler gemacht, indem man vor 3 Wochen schon gesagt hat, wir schauen jetzt mal, wie viel wir lockern können?
Also es wäre wahrscheinlich konsequenter gewesen, wirklich halt eben in einem kurzen und wirklich konsequenten Lockdown daran zu gehen. Aber es gab auch den entsprechenden öffentlichen Druck, das muss man auch sehen. Und ich glaube, da ist dann gelockert worden. Ein bisschen muss man ja auch sehen, das ganze Geschehen ist natürlich schon regional sehr unterschiedlich. Und es ist immer die Frage, wo muss man sozusagen allgemeingültige Maßnahmen machen und wo kann man dann auch regionalisieren. Das ist ja auch ein bisschen der Punkt.
Ein weiteres entscheidendes Thema heute sind mal wieder auch die Schulen. Das ist ja für jede Familie belastend gewesen, dass die Schulen lange zu waren. Aber besonders für Kinder aus prekären Verhältnissen verstärkt sie auch soziale Ungleichheit, reduziert ihre Chancen. Jetzt wird ein Jahr nach dem ersten Lockdown wieder über Schulschließungen debattiert. Gäbe es für Sie hier überhaupt alternative Lösungen oder muss man da einfach durch?
Was ja schon auch diskutiert worden ist, das ist ja die Frage testen, testen, testen. Also dass man da sozusagen wirklich Point-of-Care-Tests machen kann halt eben und dass man damit womöglich halt eben das auch ein Stück weit mehr kontrollieren kann. Und da wird auch, glaube ich, es gibt da auch Ansätze, die noch nicht diskutiert oder noch nicht erprobt worden sind halt. Also es gäbe ja durchaus die Möglichkeit, beispielsweise Pooling-Tests zu machen halt eben auch. Also dass man ganze Klassen testet auf einmal, de facto auch im PCR-Test sogar und da darüber sozusagen halt eben dann auch ein bisschen mehr Sicherheit schafft und dann natürlich halt eben auch anders umgehen kann mit der Frage Schulschließung, ja, nein.
Wir sind jetzt auch ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten Lockdown. Am Anfang hieß es noch, wir müssen uns Fehler verzeihen können. Jetzt reden Sie darüber, dass es ungetestete Alternativen gibt. Wird zu wenig alternativ gedacht, generell, was die Maßnahmen angeht?
Ja, das ist natürlich immer etwas schwierig. Also da will ich jetzt auch nicht irgendwie, sagen wir mal, noch besser klingen als andere oder so tun, als hätte ich die Weisheit gefressen, weil ich glaube, es ist natürlich immer in einer solchen Situation, in einer solchen Pandemie auch ein Lernen im Prozess. Das muss man real sehen. Es gibt ein paar Punkte, wo man meines Erachtens dann schon sagen kann, das ist so nicht gut gelaufen. Man kündigt erstmal Tests an und dann sind sie dann doch nicht da oder sind nicht genügend verfügbar. Wir haben das Problem der Impfstoffe nach wie vor halt eben. Und da sind wir der Meinung, man muss die Lizenzen unbedingt freigeben, um die Produktionskapazitäten auch zu erweitern. Also das sind so ein paar Punkte, wo man sicher auch kritisieren kann. Es ist in vielerlei Hinsicht auch, sagen wir, in der Krisenkommunikation einiges schwierig gewesen, aber ich will auch nicht so tun, als würde man sozusagen sagen können, also man hätte selber sozusagen den Stein der Weisen da schon gefunden.
Wir haben jetzt schon über verschiedene Dinge geredet, die Ausgangssperre, die vor allem für die privaten Kontakte hilfreich sein könnte, auch über die möglichen Schulschließungen. Derweil gehen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tag für Tag weiter zur Arbeit, sitzen, wenn auch hoffentlich mit Maske, vielleicht sogar in Großraumbüros. Wird hier an den richtigen Stellen gedreht?
Ja, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt. Mhm. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, dass man in der Arbeitswelt viel, viel konsequenter da auch nochmal hingucken muss, kontrollieren muss und auch im Prinzip die Maßnahmen versuchen muss, durchzusetzen. Es gibt ja diese eine Studie, von der ich gerade sprach. Und es ist ja so, dass man sagen kann, wir haben also eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, sich Infektionen zu holen im Kulturbereich, interessanterweise, was ja völlig runtergefahren worden ist. Wir haben in einem Supermarkt in etwa 1:1, also im Prinzip eine Person steckt einen an. Und wir haben im Großraumbüro halt eben etwa den Faktor 8, also eine Person steckt 8 Personen an halt eben. Und da muss man natürlich schon sagen, da in der Arbeitswelt, das ist natürlich, wenn da gerade auch ungeschützt eventuell hantiert wird, ein weitaus größerer Infektionsherd und da muss weitaus stärker auch interveniert werden.
Harald Weinberg für die Linkspartei im Bundestag und stellvertretender Vorsitzender im Gesundheitsausschuss zu möglichen Verschärfungen in den Corona-Beschränkungen, die derzeit auf dem Bund-Länder-Gipfel besprochen werden. Der läuft allerdings gerade noch. Vielen Dank, Herr Weinberg.
Ja, vielen Dank auch. Danke.
Das Wirrwarr an Corona-Maßnahmen hatte schon in den letzten Tagen für viel Betrieb gesorgt. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am Freitag geurteilt, dass die Beschränkung für den Einzelhandel, nur mit Terminvereinbarungen und klaren Beschränkungen öffnen zu dürfen, unzulässig gewesen sei. Einige nutzten die Chance, öffneten regulär. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen hat dann heute aber wieder reagiert. Stefan Lauscher.
Das ging schnell. Kurz vor 11 heute Vormittag hatte das Oberverwaltungsgericht sämtliche Öffnungsbeschränkungen für den NRW-Einzelhandel außer Kraft gesetzt. Begründung, es sei eine Ungleichbehandlung, wenn zum Beispiel Buchläden komplett öffnen könnten, für andere Geschäfte, etwa Kaufhäuser oder Modegeschäfte, aber strenge Auflagen bestünden, zum Beispiel die Pflicht zur vorherigen Terminvereinbarung oder Kundenzahlbegrenzung. Nur 3 Stunden später hat das Gesundheitsministerium bereits reagiert. Ab sofort gelten Click and Meet und Kundenzahlbegrenzung auch für Buchhandlungen, Schreibwarengeschäfte und Gartenmärkte. Gleichbehandlung wiederhergestellt. Die Corona-Schutzverordnung des Landes wurde entsprechend angepasst.
Es wird teuer. Schon seit Beginn der Pandemie ist klar, der wirtschaftliche Schaden durch Corona wird enorm und den Staat auch viel mehr Geld kosten, als die Bundesregierung eigentlich für ihren Haushalt eingeplant hatte. Heute hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Nachtragshaushalt 2021 vorgestellt. Den gibt es, wenn Einnahmen deutlich unter oder Ausgaben deutlich über der eigentlichen Planung liegen. Und der Haushalt zeichnet ein Bild der möglichen Entwicklung nach der Pandemie, lässt aber auch Fragen offen, die zukünftige Regierungen beantworten müssen. Am Mittwoch soll aber erst einmal das Bundeskabinett über den Haushalt entscheiden. Der Bericht von Theo Gers.
Die Schleifspuren, die die Corona-Pandemie in den Staatsfinanzen hinterlässt, werden immer tiefer. In diesem Jahr, im nächsten Jahr und auch bis 2025. Bis dahin reicht die neue Finanzplanung des Bundes, die zunächst von immer höheren neuen Schulden gekennzeichnet ist. Es beginnt in diesem Jahr. Eigentlich wollte Olaf Scholz 498,6 Milliarden Euro ausgeben und ein Drittel davon, knapp 180 Milliarden, auf Pump finanzieren. Doch der Lockdown dauert länger, also steigen die Corona-Hilfen an Unternehmen, ebenso die Ausgaben für Impfstoffe oder Corona-Schnelltests auf Staatskosten. Höhere Ausgaben heißt deshalb auch höhere Schulden. Ein Nachtragshaushalt muss her. Durch ihn kommen zu den 180 Milliarden Euro in diesem Jahr noch einmal 60 Milliarden hinzu, obwohl die Ausgaben nur um 50 Milliarden Euro steigen. Die Differenz zu den 60 erklärt sich daraus, dass auch Einnahmen hinter den Planungen zurückbleiben oder sogar ganz ausfallen, so wie in diesem Jahr der Bundesbankgewinn. Nächstes Jahr beginnt dann die Schrumpfkur. Weniger Corona, so die Erwartung, heißt weniger Ausgaben. Die sinken von fast 550 auf 420 Milliarden Euro. Und weniger Ausgaben heißt auch weniger neue Schulden. Dafür sind 81,5 Milliarden eingeplant. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes wird noch einmal gebrochen. Olaf Scholz will, auch wenn er dann womöglich gar nicht mehr Finanzminister ist, nicht ausgerechnet in dem Moment auf die Ausgabenbremse treten, in dem die Wirtschaft gerade wieder Tritt fasst. Sichtbarstes Zeichen dieser Politik sind anhaltend hohe Investitionen. Von 2023 bis 2025 soll sich der Bundeshaushalt dann wieder in normalen Bahnen bewegen, sprich ohne pandemiebedingte Sonderlasten. Die Ausgaben liegen erst leicht unter, dann leicht über 400 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung wirkt mit 8,3, 11,5 und 10 Milliarden Euro in den Jahren 23 bis 25 vergleichsweise moderat. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich reicht es hinten und vorne nicht, um die geplanten Ausgaben zu decken. Olaf Scholz hinterlässt der nächsten Regierung eine Haushaltslücke, die mit dem Wort Handlungsbedarf umschrieben wird. Heißt übersetzt, obwohl die nächste Regierung Rücklagen aus den guten Jahren vor Corona aufbraucht, alle Ministerien jedes Jahr zusammen irgendwie 6 Milliarden Euro einsparen und eben neue Kredite im Rahmen der Schuldenbremse aufgenommen werden, bleibt eine Lücke, eben der sogenannte Handlungsbedarf. Für 2024 und 2025 fehlen zusammen rund 20 Milliarden Euro und jede neue Regierung muss zusehen, wie sie diese Lücke stopft. Läuft es gut, wächst also die Wirtschaft, könnten höhere Steuereinnahmen die Lücke schließen. Denkbar sind aber auch höhere Steuern oder höhere Schulden, auch in diesen Jahren.
Der Bericht von Theo Gers. Wenigstens wieder mal draußen sitzen und essen in einem Restaurant, das hatten sich viele für den Frühling erhofft. Nicht nur hier, auch in Österreich. Neben Deutschland hatte man auch dort geplant, als Lockerungsschritt demnächst die Außengastronomie zu öffnen. Seit einigen Wochen haben in Österreich ja auch schon die Geschäfte auf. Aber die Infektionszahlen, die steigen inzwischen auch dort seit Wochen wieder an. Bei den heutigen Neuinfektionen meldeten sie den höchsten Montagswert seit Mitte Dezember. In der Hauptstadt Wien ist dabei sogar die Auslastung der Intensivbetten so hoch wie noch zu keinem Zeitpunkt der Pandemie. Daher wurde heute auch in Österreich über den weiteren Kurs debattiert. Clemens Ferenkotte weiß, was rausgekommen ist.
Noch Anfang März hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz in Aussicht gestellt, dass Lokale und Restaurants Ende dieses Monats draußen wieder öffnen könnten. Jetzt ist diese Perspektive vom Tisch. Das Infektionsgeschehen in Österreich sei sehr unterschiedlich, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz nach einer ganztägigen Beratungsrunde mit den Länderregierungschefs und Wissenschaftlern. Landesweit beträgt die 7-Tage-Inzidenz rund 240. Im westlichen Bundesland Vorarlberg allerdings liege dieser Wert bei 60, in Salzburg und Wien bei 300. Diesen regionalen Unterschieden wolle man Rechnung tragen. So könne Vorarlberg, die Gastronomie sowie die Kulturstätten, die wegen des relativ geringen Infektionsgeschehens seit Mitte März wieder Gäste mit Negativtest und Vorbestellung begrüßen können, unter Einschränkungen weiter offen lassen. Sebastian Kurz dann.
Das bedeutet für die Bundesländer Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten, dass die Expertinnen und Experten uns empfohlen haben, hier keine Öffnungen, leider Gottes, durchzuführen, aber gleichzeitig auch keine Schließungen oder Verschärfungen derzeit notwendig sind.
In den östlichen Bundesländern Niederösterreich, Wien und Burgenland, in denen die Infektionszahlen deutlich höher liegen, habe die Ausbreitung der britischen Corona-Mutation zu einer, Zitat, angespannten Situation auf den Intensivstationen geführt. Kurz kündigte an, dass bis Ende April alle Impfwilligen über 65 Jahren und bis Ende Mai alle Impfwilligen über 50 Jahren jeweils eine Erstimpfung erhalten würden. Auch werde nicht mehr länger die 7-Tage-Inzidenz als alleiniger Maßstab für Lockerungen bzw. Verschärfungen der Maßnahmen dienen.
Wir werden in der Phase April, Mai, Juni nicht mehr nur auf die Ansteckungszahlen alleine fokussieren, sondern selbstverständlich auch auf den Impfvorschritt bei den über 50-Jährigen und natürlich insbesondere auf der Situation auf der Intensivmedizin.
Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der in den vergangenen Tagen sehr deutlich jede weitere Öffnung abgelehnt hatte, zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Sein Fazit?
Einerseits, dass wir keine falschen Signale durch Öffnungen zum falschen Zeitpunkt senden. und zweitens, dass wir dort, wo wir derzeit das Hauptthema haben, was intensivmedizinische Kapazitäten betrifft, dass wir dort an zusätzlichen Maßnahmen arbeiten.
Österreichs Opposition zeigte sich enttäuscht. Das sei ein, Zitat, spärliches Ergebnis, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Die Lage sei ernst und angesichts des, Zitat, gefährlichen Anstiegs bei den Intensivpatienten benötige es einer Trendumkehr. Alle Experten, so hieß es anschließend schriftlich, hätten in der internen Videorunde bestätigt, dass innerhalb von 2 bis 3 Wochen die Intensivstationen ihre Kapazitätsgrenzen erreichen würden.
Und jetzt weitere Berichte in aller Kürze. Der Ruf des AstraZeneca-Impfstoffs hat in den vergangenen Wochen stark gelitten. Jetzt gibt es zumindest gute Neuigkeiten, gute Nachrichten. Eine neue Studie aus den USA, die kein erhöhtes Thromboserisiko durch den Impfstoff ermittelt. Thorsten Teichmann.
Die klinische Studie für den Impfstoff hat in den USA mehr als 32.000 Versuchspersonen umfasst. Das Vakzin habe zu 100% vor einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung geschützt, schreibt das Wall Street Journal und beruft sich auf die Untersuchung im Auftrag des Herstellers. Der Grad der Wirksamkeit wird darin mit 79% angegeben. Eine erhöhte Gefahr für Thrombosen sei bei Probanden nicht festgestellt worden. Die Zahl der Fälle, bei denen sich nach einer Impfung Blutgerinnsel gebildet haben sollen, ist in der Praxis sehr gering. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass so ein Fall in einer klinischen Studie mit einer großen, aber doch begrenzten Zahl an Versuchspersonen auftritt. Der Impfstoff ist von AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt worden. Die USA hatten 1 Milliarde US-Dollar zur Forschung beigetragen. Im nächsten Schritt wird die US-Lebensmittel- und Medikamentenaufsicht FDA die Ergebnisse der klinischen Studie prüfen lassen und Experten anhören. Davon ist abhängig, ob die FDA den Impfstoff mit einer Notverordnung zulässt. Es wäre das 4. Präparat in den Vereinigten Staaten. Im Schnitt werden im Moment pro Tag 2,5 Millionen US-Amerikaner geimpft.
Der unter Korruptionsverdacht stehende CSU-Abgeordnete Alfred Sauter ist aus dem Bayerischen Landtag ausgetreten. Eva Lell.
Er wolle nicht, schreibt Sauter, dass die Diskussion über seine Fraktionszugehörigkeit die Diskussion der nächsten Wochen und Monate prägt. Er sei gebeten worden, den CSU-Fraktionsmitgliedern eine Abstimmung über seinen Ausschluss aus der Fraktion zu ersparen. So begründet der schwäbische Abgeordnete seinen Schritt. Er tritt aus der CSU-Fraktion aus, will aber offenbar sein Mandat behalten. Gleichzeitig kündigt er an, dass er nach Abschluss des Verfahrens gegen ihn seine Wiederaufnahme in die Fraktion zu beantragen gedenkt. Sauter beklagt in dem Schreiben an die Fraktionsspitze außerdem, dass die Unschuldsvermutung von vielen nicht ernst genommen werde. Mit seinem Austritt aus der Fraktion kommt Sauter einem Ausschlussverfahren zuvor. Heute Nachmittag trifft sich der CSU-Fraktionsvorstand, um über die Causa zu beraten. Gegen Alfred Sauter, der neben seiner Abgeordnetentätigkeit auch als Anwalt arbeitet, ermittelt die Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit dem Maskendeal, in dessen Zentrum auch der Ex-CSU-Politiker Georg Nüßlein steht.
Nach dem plötzlichen Tod der CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz gibt es die ersten Reaktionen aus ihrer Partei. Kai Clement.
Der plötzliche Tod der CDU-Kollegin treffe alle in der Fraktion sehr, so Unionsfraktionschef Brinkhaus. In seiner schriftlichen Mitteilung spricht er der Familie von Karin Strenz tiefes Mitgefühl aus. Die Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern verstarb im Alter von nur 53 Jahren. Sie war gemeinsam mit ihrem Mann auf einem Rückflug von Kuba, als sie kollabierte. Trotz einer Notfalllandung in Irland konnte ihr nicht mehr geholfen werden. Über dem Reichstagsgebäude wehen die Fahnen auf Halbmast. Der Sprecher der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern sagte, er nehme an, dass es eine private Reise war. Eine dienstliche Veranlassung habe es jedenfalls nicht gegeben, so Eckhard Rehberg weiter. Die Nachricht habe ihn tief erschüttert. Es sei eine menschliche Tragödie. Die Schweriner Staatsanwaltschaft will die genauen Todesumstände über ein Rechtshilfeersuchen an Irland klären. Die Politikerin stand wegen ihrer Nähe zu dem autoritär regierten Aserbaidschan in der Kritik. Anfang vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdacht auch ihre Räume durchsucht.
In Bangladesch hat es einen Großbrand in einem Flüchtlingslager der Rohingya gegeben. Bernd Muschborowska.
Hell lodernde Flammen und schwarze Rauchwolken standen über dem Flüchtlingslager der Rohingya in Cox's Bazar. Der Großbrand, der am Nachmittag ausgebrochen war, hatte bis zum Abend zehntausende Hütten zerstört. Mehr als 150.000 Menschen hätten in dem Abschnitt des Lagers gelebt, hieß es. Das Feuer rücke immer näher an noch dichter besiedelte Teile des Camps, sagte Ramdas, der stellvertretende Landesdirektor der Hilfsorganisation CARE der deutschen Presseagentur. Rund 850.000 Rohingya leben in diesem Lager, einem der größten im Süden von Bangladesch. Über mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Auch das Ausmaß der entstandenen Schäden kann noch nicht abgeschätzt werden. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, wird Medienberichten zufolge noch untersucht. Seit einigen Monaten versucht die Regierung von Bangladesch, Bewohner der Flüchtlingslager auf eine weitgehend unbewohnte Insel vor der Küste umzusiedeln. Viele weigern sich jedoch und auch die Beobachter der Vereinten Nationen halten die Insel Basanchar im Golf von Bengalen wegen der Überschwemmungsgefahr für ungeeignet. Seit fast 4 Jahren leben etwa 1 Million Rohingya aus Myanmar in Bangladesch. Sie waren vor der Armee von dort vertrieben worden und vor Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen geflohen.
Im Osten Australiens müssen nach tagelangem Starkregen weitere Menschen evakuiert werden. Lena Bodewein.
Bisher mussten 18.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Ganze Landstriche sind überschwemmt, Straßen stehen unter Wasser, Flüsse treten über die Ufer. Weil das gesättigte Erdreich kein weiteres Wasser mehr aufnehmen kann, drohen Erdrutsche und die Gefahr, dass viele Bäume umstürzen. Die Meteorologen warnen vor höheren Flutständen als normal an der Küste. Heftiger Wind peitscht dazu die Wellen auf. Die Bevölkerung soll, soweit es geht, von zu Hause aus arbeiten und sich von Straßen und Stränden fernhalten. Alleine am Sonntag fielen in Sydney 111 mm Niederschlag. Für die kommenden Tage sind weitere Starkregenfälle vorhergesagt. Die Ministerpräsidentin des betroffenen Bundesstaates New South Wales, Berejiklian, warnte die Bevölkerung, sie müsse sich auf eine harte Woche einstellen. Viele der jetzt betroffenen Gemeinden sind vor gut einem Jahr von den verheerenden Waldbränden heimgesucht worden. Es folgte eine starke Dürreperiode. Berejiklian sagte, sie wüsste nicht, dass jemals solche Wetterextreme so schnell aufeinander gefolgt wären und das alles inmitten einer Pandemie.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass E-Mails vom elektronischen Anwaltspostfach nicht über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert sein müssen. Bernd Wolf.
Der Nachrichtenaustausch vom und zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach, kurz BEA, wird sicherheitstechnisch nicht verändert. Es bleibt bei der derzeitig verwendeten Verschlüsselungstechnik. Rechtsanwälte, die sich dem Datenschutz besonders verpflichtet sehen, hatten Schwachstellen in der Technik erkannt. Deshalb haben sie mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte ihre Standesorganisation, die Bundesrechtsanwaltskammer, verklagt. Sie wollten erreichen, dass die Kammer die ihrer Ansicht nach sicherere, sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführen muss. Nur mit ihr könnten ausschließlich Sender und Empfänger die Nachrichten lesen, nicht aber der Diensteanbieter oder der Internetprovider. Dies lehnte der BGH ab. Begründung: Die derzeitige Technik sei sicher im Rechtssinne. Sie sei zwar keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach europäischem Patent, sie biete aber hinreichende Sicherheit im Nachrichtenaustausch etwa zwischen Anwalt und Mandant. Etwaige Sicherheitsmängel seien behebbar. 2016 richtete die Bundesrechtsanwaltskammer das elektronische Anwaltspostfach BEA ein. Ein Jahr später nahm sie es wegen grundlegender Sicherheitsmängel vom Netz. Seit 2018 ist es wieder in Betrieb. Anwälte und Anwältinnen sind verpflichtet, es zu nutzen.
Und wir kommen zur Börse. Auch dort wurde auf Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels gewartet. Doch der DAX legte auch ohne klare Resultate leicht zu. Sebastian Schreiber.
Was ist eigentlich mit der zweiten großen deutschen Impfstoffhoffnung CureVac? Das Tübinger Unternehmen, an dem der deutsche Staat beteiligt ist, steckt noch in der Phase der klinischen Studie, rechnet aber mit einer Marktzulassung eines Vakzins gegen das Coronavirus bis Ende Juni. Angesichts der Virusmutationen erweitert CureVac nun seine Studie. Der Aktie bescherte das heute zeitweise ein Plus von knapp 2%. An einem Tag, an dem sonst keine positiven Impfnachrichten das Geschehen bestimmten, sondern das Warten auf die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels. Abwarten war an den Aktienmärkten die Devise. Die Automobilwerte, allen voran Volkswagen mit einem Plus von 7,3%, brachten allerdings etwas Antrieb. So ging der DAX mit einem Plus von 0,25% bei einem Stand von 14.657 Punkten aus dem Handel. Aktien von Infineon legten 4,7% zu. Grund war unter anderem das Wiederhochfahren der Chipproduktion in Austin, Texas. Wegen des extremen Kälteeinbruchs stand die Produktion dort zeitweise still. Tourismus- und Reiseaktien gehörten heute zu den Tagesverlierern im MDAX der mittelgroßen Werte, gefolgt von CTS Eventim, denn auch das Geschäft mit Eintrittskarten und Großveranstaltungen liegt vorerst weiter brach. Zu den Verlierern im DAX gehörte auch der neueste Konzern im Kreis dieser 30 Unternehmen, nämlich Siemens Energy. Der DAX-Aufsteiger verlor 0,8% zum Debüt in der ersten Börsenliga.
Hunderttausende Uiguren, die in chinesischen Haftlagern sind. Die Unterdrückung der muslimischen Minderheit wird international schon länger angeprangert, ohne große Konsequenzen. Heute haben die USA und die EU gemeinsam Strafmaßnahmen koordiniert. Das Finanzministerium in den USA verhängte Sanktionen gegen einzelne Funktionäre wegen schwerer Verstöße gegen die Menschenrechte. Und auch die EU hat über die Regelung des Menschenrechtsmechanismus Sanktionen gegen Einzelpersonen verhängt. Die chinesische Reaktion folgte prompt. Der Bericht von Bettina Klein.
Zum zweiten Mal hat die EU ihren neuen Menschenrechtsmechanismus erst eingesetzt. Es gibt ihn gerade mal seit Dezember. Er bietet nach dem Vorbild des amerikanischen Magnitsky Act die Möglichkeit, gezielt Personen wegen Menschenrechtsverletzungen zu sanktionieren, ohne gegen ein ganzes Land Strafmaßnahmen verhängen zu müssen, was politisch häufig schwieriger zu erreichen ist. Nach dem Fall Nawalny wurden heute Sanktionen gegen 11 Personen in 6 Ländern verhängt, unter anderem gegen Militärs in Myanmar und 4 Parteivertreter der chinesischen Führung, denen Verantwortung für die Verfolgung der Uiguren zugeschrieben wird. Die Gegenreaktion kam prompt. China verhängte seinerseits noch am Nachmittag Sanktionen gegen 10 Politiker und Wissenschaftler sowie gegen 4 Organisationen in der EU, darunter auch das Mercator-Institut für China-Studien. Unverständnis beim deutschen Außenminister.
Wir sanktionieren Menschen, die gegen Menschenrechte verstoßen und nicht Parlamentarier, wie das jetzt von der chinesischen Seite geschehen ist. Und deshalb ist das für uns weder nachvollziehbar noch akzeptabel. Das wird auch nichts daran ändern, dass wir auch in Zukunft mit dem Menschenrechtssanktionsregime, das wir jetzt in der EU haben, sehr konsequent arbeiten werden und das nicht die letzten Fälle gewesen sein werden.
Heiko Maas am Nachmittag in Brüssel. Zu den Parlamentariern, die von Strafmaßnahmen betroffen sind, gehören unter anderem der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer, Leiter der China-Delegation des Europäischen Parlaments, und der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler.
Also ich nehme die Nachricht über Sanktionen durch die Volksrepublik China zur Kenntnis. Ich meine, sie betreffen ja nicht nur mich als außenpolitischen Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament, sondern weitere Kollegen und sogar unseren Unterausschuss für Menschenrechte. Dadurch wird der Dialog mit Vertretern der Volksrepublik natürlich erschwert und belastet, was ich bedauerlich finde. Ich werde jedenfalls in meinem Eintreten für Menschenrechte und Demokratie nicht nachlassen.
So Michael Gahler zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Die Sanktionen umfassen Einreiseverbote nach China, Hongkong und Macau sowie das Verbot, mit dem Land Geschäfte zu betreiben. Das Signal sei angekommen. Kein Grund also für Außenminister Heiko Maas, die einzelnen personenbezogenen Sanktionen klein zu reden oder gering zu schätzen.
Anscheinend ist es stark genug, dass anscheinend in Peking man der Auffassung ist, dass man Gegenmaßnahmen einleitet. Insofern ist das, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass das dort angekommen ist, wo es auch ankommen sollte.
Nach Angaben von Diplomaten hat China in den vergangenen Tagen versucht, mit Drohungen gegenüber einzelnen Staaten Sanktionen zu verhindern. Dass die Strategie der Einschüchterung nicht aufgegangen sei, zeige die aktuelle Stimmung in der EU gegenüber China und eine neue europäische Einigkeit und Entschlossenheit. Die Sanktionen mussten einstimmig beschlossen werden.
Der Bericht von Bettina Klein. Nach dem Wirecard-Skandal letztes Jahr war klar, es gibt Reformationsbedarf bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. Und ab heute ist auch klar, wer ein Gesicht dieser Veränderungen werden soll. Mark Branson, der von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA kommt und neuer Präsident der BaFin werden wird. Brigitte Scholtes berichtet.
Der neue Chef kommt nicht aus Deutschland. Mark Branson leitet seit 7 Jahren die schweizerische Finanzaufsicht FINMA und wie er die Rolle einer solchen Behörde einschätzt, das machte er vor wenigen Jahren im Schweizer Fernsehen SRF deutlich.
Eigentlich ein starker Finanzplatz braucht eine starke, glaubwürdige, unabhängige Aufsicht. Deswegen braucht es schon einen starken FINMA.
Der 52-Jährige, der die britische und schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, wird im Sommer, spätestens zum 1. August, sein Amt bei der BaFin antreten, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Er solle helfen, die BaFin zu einer Aufsicht mit Biss zu machen. Branson sei eine gute Wahl, heißt es in Finanzkreisen. So meint Christoph Scharlast, Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management.
Es ist jemand, der von außen hereinkommt, jemand mit einem internationalen Background. Ich glaube auch gut, dass es Brite ist, also jemand, der wirklich eben nicht bisher in dem System BaFin tätig war. Ich glaube aber auch, dass es Punkte gibt, die man hinterfragen kann. Wie kann es sein, dass jemand Präsident der BaFin wird, der das deutsche Aufsichtsrecht nicht kennt? Hätten wir nicht auch jemanden gehabt, der trotzdem von außen gekommen wäre und möglicherweise auch diese neue Position hätte übernehmen können, die mit nur sehr viel mehr Einfluss ausgestattet ist?
Branson sei ein international renommierter Fachmann. Das hält auch Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende für positiv. Doch der Nachfolger von Felix Hufeld, der am Monatsende abtritt, steht auch vor der Mammutaufgabe, die Behörde neu auszurichten. Das könne er nicht allein.
Ich sehe auch die große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er die politische Rückendeckung aus Berlin bekommt. Denn die Finanzaufsicht in Deutschland war auch deswegen so schwach, weil es politisch ja auch nicht gewollt war, dass sie wirklich durchgreift. Und das muss jetzt auch in Berlin geklärt werden.
Zumindest ist der Neue der Regierung offenbar einiges wert. Denn es ist zu vermuten, dass Branson auch als BaFin-Chef nicht weniger verdienen dürfte als bei der FINMA. Dort bezieht er ein Jahresgehalt von etwa 500.000 Euro. Das ist mehr als das der Bundeskanzlerin und weit mehr als das bisherige Gehalt von Felix Hufeld. Die BaFin soll offenbar auch personell aufgestockt werden. Knapp 160 neue Mitarbeiter werden eingestellt. Das sei wichtig, meint Gerhard Schick. Aber er mahnt auch:
Das Entscheidende ist bei der BaFin die Neuausrichtung derjenigen, die dort arbeiten, auf den Schutz des Vermögens von Sparerinnen und Sparern und nicht so sehr darauf, dass es Ruhe in der Branche gibt und Zustimmung von Vorständen von Banken und Versicherungen.
Und die BaFin müsse künftig rechtzeitig handeln, wenn es um möglicherweise kriminelle Geschäfte gehe. Stattdessen habe die Behörde oft nicht immer verhältnismäßig agiert, was sich in der jüngeren Vergangenheit gezeigt habe, meint Christoph Schallast von der Frankfurt School.
Man hat manchmal das Gefühl, dass die BaFin mit Kanonen auf Spatzen schießt, aber die dicken Geier im Himmel dann etwas zu unbehelligt lässt. Und ich glaube, darum geht es jetzt ja auch, dass man wirklich solche Schwergewichte wie Wirecard, Greensill und so weiter etwas genauer auch unter die Lupe nehmen kann.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Der Eiffelturm, das London Eye oder das Brandenburger Tor. Vor 5 Jahren leuchteten viele Bauwerke in den Farben der belgischen Flagge. Und zwar als 2 Terroranschläge Brüssel erschütterten. Heute wurde in Belgien zum 5. Jahrestag der Anschläge den Opfern gedacht. Paul Vorreiter.
In Wolken gehüllt erinnert Brüssel an die Opfer des Doppelanschlags in der belgischen Hauptstadt 2016. Corona-bedingt findet das Gedenken unter Einschränkungen statt. Die Hinterbliebenen dürfen nur in kleinen Gruppen nacheinander den Attentatsort in der Brüsseler U-Bahn-Station Malbeek betreten. Im Anschluss, bei der zentralen Veranstaltung mit Königspaar und Premierminister De Croo im Europaviertel, sind nur rund 100 Teilnehmer zugelassen.
C'est le pays entier qui rend cet hommage aujourd'hui.
Heute würdigt das gesamte Land die Hinterbliebenen und Opfer. Und wir müssen besonders an diejenigen denken, die aufgrund der Beschränkungen nicht hier sein können. Sie sind symbolisch bei uns. Ihre Namen blenden wir neben die Gedenktafel. So leitete eine Moderatorin vor Ort in die Gedenkzeremonie ein. Es folgten schwere Klänge, die an die Wucht der Ereignisse vor 5 Jahren erinnerten. Am Morgen hatte es bereits 2 Schweigeminuten gegeben, eine zum Zeitpunkt der ersten Bombenzündung durch eine Gruppe von Attentätern am Flughafen Zaventem, gut eine Stunde später dann erneut an der U-Bahn-Station Malbeek im Europaviertel, wo sich ein weiterer Attentäter in die Luft sprengte. Die Tat ist inzwischen weitgehend rekonstruiert. Die Ermittlungen ergaben einen islamistischen Hintergrund und Verbindungen zur Terrororganisation IS. Den Ermittlern zufolge handelte es sich um Täter aus dem Umfeld des Islamisten Salah Abdeslam, der im Brüsseler Vorort Molenbeek aufgewachsen war und der der einzige überlebende Attentäter der Pariser Anschläge im November 2015 ist. Er war wenige Tage vor den Anschlägen in Brüssel festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das seine Komplizen zu den Terrorakten in Brüssel bewegt haben könnte. Erst im kommenden Jahr soll der Prozess gegen 10 Hauptverdächtige beginnen.
Il y a 5 ans, l'impensable se produit. Il y a 5 ans, le mal frappait.
Vor 5 Jahren ist das Unglaubliche passiert. Vor 5 Jahren hat uns das Böse befallen, sagte der belgische Premier Alexander De Croo. Das Böse, der islamistische Terror und die Angst davor haben das Leben in der Stadt noch jahrelang geprägt. Heute, 5 Jahre danach, scheint die Angst abgenommen zu haben und dennoch, schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten im Europaviertel oder in Brüsseler Bahnhöfen gehören nach wie vor zum Stadtbild. Die Terrorstufe wurde auf 2 herabgesenkt. Ein Anschlag gilt damit als wenig wahrscheinlich. Trotzdem sind mehr als 600 belgische Dschihadisten unter Beobachtung. Sorgen bereiten vor allem diejenigen, die aus dem Kampf für den IS im Irak und Syrien zurückgekehrt sind. Viele Hinterbliebene sorgen sich dagegen, wie sie ihr Leben neu gestalten können. Manche fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen, auch weil die Soforthilfen nicht ausreichten oder aber weil sie lange gerichtliche Prozesse um Schadensersatzzahlungen zermürben. Janet Young Winston hatte die Explosion im Brüsseler Flughafen überlebt, leidet nach den Explosionen immer noch daran, dass sie schlecht hört. Auch ihr Mann Fred kämpft mit den Folgen, wurde erst vor einigen Tagen wieder operiert. Sie hat ein Buch über die Ereignisse vor 5 Jahren geschrieben und ist aus Paris zur Gedenkzeremonie angereist. Sie erhofft sich vor allem ein Signal der Versöhnung.
Ich denke, dass man an einem Tag wie diesen an die Menschen erinnern muss, die gestorben sind, die leider gestorben sind. Dass man sich erinnert, dass es Menschen waren, die zählen, dass allen Menschen weltweit bewusst wird, dass wir alle einen herausragenden Wert und Würde besitzen, weil wir Menschen sind.
Der Bericht von Paul Vorreiter. In England gehen die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei weiter. Hintergrund ist das geplante neue Polizeigesetz. Nachdem das gestern durch das britische Unterhaus gekommen war, kam es in Bristol zu Protesten, die schnell eskalierten. Udo Schmidt.
Tausende waren gestern in Bristol auf die Straße gegangen, um anfangs friedlich gegen ein geplantes verschärftes Sicherheitsgesetz zu protestieren. Am Abend dann änderte sich die Lage. Mehrere hundert Demonstranten gingen gewaltsam gegen Polizisten und eine Polizeiwache vor. Andy Mars von der Somerset Police in der BBC.
Die Demonstration wuchs schnell auf 3000 an. Dann waren es etwa 500, die deutlich auf Gewalt aus waren und am Abend damit anfingen im Zentrum Bristols.
Etwa 20 verletzte Beamte mussten schließlich behandelt werden. Einsatzfahrzeuge brannten. Es gab regelrechte Straßenschlachten. Kill the Bill, so lautete das Motto der Demonstration, die sich gegen die geplante Neufassung des Police Crime Sentencing and Courts Bill richtete. Das von der Regierung von Boris Johnson eingebrachte Gesetz sieht vor, dass auch friedliche Demonstrationen künftig stärker eingeschränkt werden dürfen, wenn sie die Öffentlichkeit einschüchtern oder schweres Unbehagen auslösen. Dehnbare Begriffe, die nicht nur bei den Demonstranten Besorgnis auslösen. Das geplante Gesetz sieht auch hohe Haftstrafen von bis zu 10 Jahren für das Beschädigen von Denkmälern vor. In Bristol war im Sommer die Statue eines früheren Sklavenhändlers gestürzt und im Hafenbecken versenkt worden. Auch Bristols Bürgermeister Marvin Rees hat Bedenken wegen des neuen Gesetzes, verurteilt aber deutlich die Demonstrationen bzw. die Gewaltbereitschaft vieler. Dies spiele ausschließlich den Befürwortern des Gesetzes in die Hände.
Das war eine Zahl von immer wieder Gewaltbereiten, die einfach auf eine Gelegenheit gewartet haben, gegen das Establishment vorzugehen.
Martin Booth ist einer der Organisatoren des Protestes und ebenfalls überrascht von der plötzlichen Gewalt.
Es war ein auffälliger Unterschied zwischen der friedlichen Demonstration am Nachmittag und dem Abend, als die Gewalt wie aus dem Nichts kam.
Die Gewaltbereiten, erzählt Booth, hätten Steine von einem Dach geworfen, die friedlichen Demonstranten hätten gerufen, werft nicht, werft nicht.
They were throwing stones down onto the police lines, while the protesters down below were shouting up at them, saying, don't throw, don't throw.
Kritik gab es am Einsatz der Polizei, dieser sei zu zurückhaltend gewesen. Demonstranten hätten die Schutzschilde der Polizisten mit Graffiti besprühen können, niemand habe sie gehindert. Der gewaltsame Protest, aber auch das geplante Gesetz werden Bristol und ganz Großbritannien noch weiter beschäftigen.
Der Bericht von Udo Schmidt und wir kommen zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Tobias Zien, gelesen von Anja Gavlik.
Die Zeitungen blicken auf die Beratungen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hält fest, Deutschland bleibt im Lockdown-Modus. Dabei sollte Ostern doch neue Hoffnung aufkeimen. Das Problem der Politik ist nun aber, glauben wir ihr noch? Fällt nicht sowieso alles ins Wasser? Deutsche können nach Mallorca fliegen, sollen aber im Inland keinen Urlaub machen. Das ist absurd. Noch ist die gefährlichste Virusmutation, die brasilianische Variante, in Deutschland nicht verbreitet. Aber auch das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht es so. Die Menschen vermissen zu Recht eine Logik der Beschränkungen, die ihnen helfen würde, das Unabänderliche zu tragen. Ja, die Politik hat Fehler gemacht, zum Teil gravierende. Aber dennoch wird nichts besser, wenn wir Bürger deshalb jetzt in Trotz und Leichtsinn verfallen. Es mag legal sein, nach Mallorca zu fliegen, aber ist es klug? Diese Frage gilt, so weh das tut, auch für Osterbesuche bei Oma. Die Süddeutsche Zeitung führt aus: Kanzlerin und Ministerpräsidenten haben sich zum 5. Mal in diesem Jahr in Sachen Corona zusammengeschaltet, plus 2 Impfgipfel. Allein schon diese Zahl verstärkt das Gefühl, in einer äußerst unangenehmen Dauerschleife festzustecken. Es ist März, schon wieder. Ostern steht vor der Tür und die Kanzlerin sitzt vor einer hellblauen Wand und erklärt, was morgen noch erlaubt sein wird, angesichts exponentiell steigender Infektionszahlen und sich füllender Intensivstationen. Die Europäische Union hat Sanktionen gegen China beschlossen. Damit reagiert sie auf Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die Freie Presse aus Chemnitz kommentiert: Der Fall China zeigt, dass die Gemeinschaft ihre Beißhemmung verliert. Auch ein wirtschaftlicher Partner muss damit rechnen, dass seine miserable Menschenrechtspolitik nicht mehr unbeachtet bleibt. Dazu war es nötig, dieses neue Instrument zielgenau gegen die zu richten, die vor Ort die Verantwortung tragen. Ob diese Rechnung aufgeht, ist noch nicht absehbar. Der Reutlinger Generalanzeiger bemerkt: Verbessern wird sich die Lage der Unterdrückten im Reich der Mitte durch die gestern beschlossenen EU-Sanktionen freilich nicht, denn sie treffen nur einige wenige Personen. Es geht lediglich um Symbolpolitik. Mehr ist in der EU auch nicht durchsetzbar. Dazu ist China als Handelspartner zu gewichtig. Zudem hat sich die Volksrepublik in einigen europäischen Ländern viel Einfluss verschafft. Stichwort neue Seidenstraße.
Danke, Anja Gavlik, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Nach den Nachrichten geht's weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Morgen in den Informationen am Morgen dann alles zu den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels. Ja, es sei denn, die Tagung läuft auch morgen früh noch. Man will es den Beteiligten nicht wünschen. All unsere Beiträge können Sie nachhören bei uns in unserer App, der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht. Danke fürs Zuhören.